Nach dem Abendessen landete ein weiterer Hubschrauber auf dem Deck des russischen Kriegsschiffes. Von der Krankenstation aus konnte man zwar den Landeplatz nicht sehen, aber das Dröhnen war unüberhörbar. Kurz darauf erschien ein Offizier und bat Charlotte auf Russisch, auf die Brücke zu kommen. »No, only she«, wehrte er ab, als Adrian und die anderen sich ebenfalls von ihren Betten erheben wollten. Zu Charlottes nicht geringer Verblüffung stand mitten auf der Brücke, in ein Gespräch mit den Admirälen und Kommandooffizieren vertieft, niemand anders als Hiroshi. »Wo kommst du denn auf einmal her?«, fragte sie, als er sich aus der Gruppe löste, um sie zu begrüßen. »Frag die, die mich hat herholen lassen«, erwiderte Hiroshi mit schiefem Grinsen. »Vor ein paar Stunden war ich noch bei Rodney und seiner Frau. Plötzlich sind irgendwelche Regierungstypen aufgetaucht, haben mich zu einem Flugplatz gefahren, dann ging's mit einem Hubschrauber weiter zu einem Luftwaffenstützpunkt und dort haben sie mich in einen B-2-Bomber gesetzt. Unglaublich. Ich meine, ich habe natürlich schon Fotos davon gesehen, aber wenn du vor so einer Maschine stehst, denkst du wirklich, jetzt bist du in einem Science-Fiction-Film und gleich kommen schleimige grüne Männchen um die Ecke. Das Ding fliegt, wenn es nicht mit Waffen vollgeladen wird, mit Schallgeschwindigkeit einmal um die halbe Welt, ohne dass es tanken muss.« Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare, als müsse er sich vergewissern, dass sein Kopf noch am richtigen Platz saß. Es war interessant. Ich will sowas nie wieder im Leben mitmachen, aber interessant war es. Seine ungewohnte Mitteilsamkeit verblüffte Charlotte. Ja, er sah tatsächlich noch etwas grün im Gesicht aus. Vielleicht kam es daher. »Und?«, fragte sie. »Kannst du mit all dem hier was anfangen?« Er blies die Backen auf. »Also, ich meine, klar, das sind Naniten, Nanobots, nanotechnische Maschinen auf jeden Fall. Schon weil es keine andere Erklärung gibt für das, was man auf den Aufnahmen sieht. Die einzige andere Erklärung wären CGIs, computererzeugte Animationen, Filmtricks.« Charlotte dachte an Leon und wie er vor ihren Augen verschwunden war. »Das waren keine Filmtricks. Das ist alles wirklich passiert.« »Okay, dann«, er hielt inne. »Komm doch rüber. Ich lade gerade eins meiner Programme auf den Rechner. Muss gleich soweit sein.« Ein flüchtiges Lächeln. »Die Geheimdienste zweier Länder werden diese Internetverbindung mitschneiden und sich über den Binärcode hermachen, schätze ich. Naja, sollen sie.« Sie setzten sich schließlich alle an den Konferenztisch, versammelten sich um Hiroshi, der einen klobigen, irgendwie militärisch aussehenden Laptop vor sich hatte. In dem Dossier, das ich auf dem Herflug zu lesen bekommen habe, stand auch etwas zu den Volkslegenden, die über die Insel Saratkov existieren, sagte er. Es hieß, sie seien vermutlich über 1000 Jahre alt. Eine erzählt von einem Krieg zwischen dem Himmel und der Erde und von einem schwarzen Engel, dem Anführer der himmlischen Heerscharen, der auf Saratkov hinabstürzte und im Eis begraben wurde. Sollte das Eis hier schmelzen, heißt es in der Legende, werde der Krieg von Neuem beginnen und deswegen müsse hier oben immer Winter herrschen. Der russische Admiral nickte. Eine alte sibirische Sage. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Erinnerung an ein reales Ereignis bewahrt, den Einschlag einer Sonde, die aus dem Weltraum gekommen ist. Einer Sonde, die auf Nanotechnik beruhte und die einen uns unbekannten Auftrag hatte. Hiroshi faltete die Hände. Aus meiner Sicht stellen sich die Ereignisse folgendermaßen dar. Die Sonde ist irgendwann im Lauf der Geschichte aufgeschlagen und im Eis versunken. Sie wird versucht haben, sich zu entfalten und ihren Auftrag auszuführen. Wir müssen sie uns wie ein Samenkorn vorstellen. Die Naniten darin haben über einen gewissen Grundvorrat an Energie und Rohstoffen verfügt. Aber umschlossen von Millionen Kubikmetern Eis standen ihnen weder weitere Energiequellen noch eine genügend große Auswahl an Elementen zur Verfügung, nur Wasserstoff- und Sauerstoffatome. Und damit konnten sie ihren Auftrag nicht erfüllen. Also haben sie sich so weit vorgearbeitet, wie es ging, und dann gewartet. »Worauf?«, fragte Whitecomb. »Darauf, dass sich die Bedingungen verbessern«, sagte Hiroshi. »Und vor allem auf Kohlenstoff.«
»Kohlenstoff?«
»Kohlenstoff ist das kleinste Atom, das 4 Molekularbindungen eingehen kann. Es spielt deswegen in nanotechnischen Konstruktionen eine zentrale Rolle. Was immer auf dem Bildschirm vor ihm gerade vor sich gehen mochte, es erforderte offenbar, dass er einen Moment lang innehielt, nachdachte und dann rasch ein paar Tasten drückte. Dieser Vorfall mit dem holländischen Journalisten, sagte er dabei, ein menschlicher Körper besteht zu 10,7% aus Kohlenstoff. Das sind bei einem Körpergewicht von 75 Kilogramm etwa 8 Kilogramm Kohlenstoff. Das entspricht etwa 4 mal 10 hoch 26 Atomen. Whitcomb schnaubte unwillig. Sie wollen uns doch nicht im Ernst erzählen, dass der in einem einzigen menschlichen Körper enthaltene Kohlenstoff ausreicht, um eine 30 Quadratkilometer große Insel komplett mit Stahl zu überziehen. Nein, natürlich nicht. Aber die Naniten mussten ja nur so weit kommen, dass sie unbegrenzten Zugang zu allen Elementen bekamen, die sie benötigten. Das Eis war unergiebig. Der direkt anschließende Fels vermutlich schon so weit wie möglich ausgebeutet. Ich stelle mir vor, dass sie, ehe sie an den im Körper des Journalisten enthaltenen Kohlenstoff kamen, sozusagen nur noch ein Fingerbreit von weiteren Ressourcen entfernt waren. Die besagten 8 Kilogramm waren eher eine Art Zündfunke. Charlotte spürte einen Würgereiz. Sie erinnerte sich an Leon van Horn als einen sympathischen Abenteurer mit einem Hang zu missratenen Witzen. Und diese Männer hier sprachen von ihm nur als von 8 Kilogramm Kohlenstoff.